für immer.
Hallo David.
Danke, Hallo, Thomas.
Danke, dass du Zeit nimmst für diesen Podcast. Echt cool. Vielleicht stellst du dich einfach kurz vor. Das war echt super.
Ja, klar, kein Problem. Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich bin David. Das ist mein Name. Mein Künstlername ist DVKS. Ich komme aus Hamburg und mache jetzt seit knapp 3 Jahren, ich sag mal, Anführungsstrichen professionell Musik. Habe schon seit längerem irgendwie Gitarre gespielt, ein bisschen Keyboard oder Bass, so also gerne Saiter. Und habe mir dann irgendwann nach etlichen Versuchen in einer Band zu spielen gedacht, das ist sehr schwer, weil man immer sich mit vielen Leuten abstimmen muss, Termine finden muss, jeder muss Zeit haben, jeder muss Bock haben, jeder hat eine unterschiedliche Vorstellung von Musik. Gerade wenn man jung ist, entwickelt man das ja viel. Und da habe ich gesagt, das nervt mich, das mache ich jetzt alleine. Und bin dann so ein bisschen in die Hip-Hop-Pop-Richtung eingestiegen. Bin eigentlich eher so aus Metalcore, Pop-Punk. Und habe das jetzt, wie gesagt, seit 3 Jahren ungefähr gemacht. Und eine lange Zeit ausprobiert, wo ich hin will. Und habe jetzt mit Leinwand und die Stirn und der Deep so die Richtung gefunden.
Sehr cool. Also du hast es gerade angesprochen, wir haben im Intro deine neue Single gehört, Die Schöne und der Dieb. Worum würdest du sagen, geht's in dem Song und was hat dich dazu inspiriert?
In dem Song geht es eigentlich ganz klassisch um ein Liebespaar. Ich beabsichtige jetzt tatsächlich nicht, dass man das irgendwie auf ein, ich sag mal, Gender irgendwie festlegt. Ist es jetzt ein Frau, Mann, Mann, Frau, 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 Mann, Mann, wie auch immer man das sehen will. Es geht eigentlich mehr um die Gefühle zwischen zwei Menschen. Die Vorgeschichte dazu ist halt Leinwand, geht ein bisschen darum, dass dieses Paar beide aus der Provinz kommen, richtig schönen Dorf, wo gar nichts geht. Und die haben aber so ein bisschen den Traum, in die große Welt zu gehen, alles möglich zu erleben. Und dafür steht so ein bisschen die Stadt. Und die Schöne und der Dieb ist so der Teil, wo sie jetzt aufgebrochen sind, in der Stadt angekommen sind. Alles ist neu, die sehen alle Möglichkeiten und sind ein bisschen erschlagen davon, finden das noch als wunderschön und verlieren so ein bisschen das Gefühl für Raum und Zeit und schweben so mit ihren Gefühlen durchs Leben. Ja.
Sehr cool. Und ich habe deine Musik irgendwie starke Einflüsse von The Weeknd heraus, also auch bei anderen Songs von dir, die wir angehört haben. Würdest du sagen, das ist richtig und was inspiriert dich an dieser Musik?
Ja, du hast recht. Ich habe versucht, ein bisschen davon wegzukommen.
Okay.
Aber es ist in der Tat so, ich habe sehr, sehr viel das Album After Hours von The Weeknd gehört. Und ein bisschen die Einflüsse sind auch im ersten Track Leinwand zu hören und dann auch im neuen. Und die Songs habe ich vor einem Jahr ungefähr geschrieben. Da war das Album noch ein bisschen mehr irgendwie im Fokus von The Weeknd. Und da habe ich mich dann schon ein bisschen inspirieren lassen.
Da ist er völlig richtig so. Also, ich mache das auch meistens so, wenn ich jetzt irgendwie ein Lied herausbringen will, dann nehme ich mir vor, okay, ja, ein Lied so in die Richtung von dem Künstler oder das Lied so in der, also
Ja, auf jeden Fall.
es ist schon wichtig. Wie würdest du generell deine Musik beschreiben? Ich persönlich bin nicht unbedingt ein großer Fan von einer Einteilung in irgendwelche Genres, aber du hast gesagt,
Ja.
zwischen Hip-Hop und Pop, aber bist du grundsätzlich eher offen dafür, in verschiedene Richtungen zu experimentieren oder bleibst du einer bestimmten Linie treu, die da liegt oder gefällt oder was wahrscheinlich auch marketingtechnisch leichter ist
Absolut.
zu
Ich bin tatsächlich sehr offen für sämtliche Richtungen von Musik. Das sieht man ja auch ein bisschen daher, dass ich eigentlich aus der Metalcore-Richtung komme. Das ist ja mehr so harte Gitarren und Geschrei.
Ja.
Und das ist halt, also ganz ehrlich, kann ich halt nicht. Ich kann nicht schreien, so ich kann nicht so also richtig krasse Vocals und Hooks singen. Also habe ich mir überlegt, ich kann texten, ich gehe in die Hip-Hop-Pop-Richtung. Und da probiere ich mich einfach raus, was gibt die Stimme her, welche Beats finde ich nice. Dadurch, dass ich selber auch beruflich aus der Musikbranche komme, bin ich halt immer auch stark daran interessiert, wie du angesprochen hast, diesen Marketingplan durchzuziehen.
Ja.
Also wie baue ich etwas auf? Daher experimentiere ich für mich viel zu Hause. Und wenn ich meinen Weg gefunden habe, dann kommen auch mehrere Tracks hintereinander, die gleichen Genre-Richtung haben. Und jetzt ist es so ein bisschen Hip-Hop-Pop-Richtung, ein bisschen Synth und zukünftig vermutlich auch ein bisschen instrumentaler Richtung Post Malone in diese.
Sehr cool. Ja. Produzierst du selber oder hast du da Hilfe dabei oder und also ich sehe praktisch an deinem Hintergrund natürlich, du hast da ein kleines Setup, hast du da auf jeden Fall.
Ja, also ich mache viel selber. Die Produktion tatsächlich übernehme ich nicht. Bin eher dabei, gute Demos zu bauen. Aber damit es auch wirklich saftig und richtig gut klingt, lasse ich das so von jemandem machen, der da sein Steckenpferd drin hat, der da Experte ist und schicke ihm dann alle Spuren rüber. Die Beats habe ich meistens dann von Leuten, die eben entsprechend in der Richtung die Musik selber produzieren und singen dann drauf und schreibt die Texte und genau lasse dann von einem Dritten produzieren.
Okay, alles klar. Ja, ist auf jeden Fall ein super Workflow, wo man die Möglichkeit hat, dass man auch praktisch immer das Feedback hat von mehreren Leuten. Wie schaut
Genau,
das aus und hört
also
sich das gut an? Und
ich finde halt, man muss nicht immer alles selber probieren. Viele profilieren sich so gerne damit, dass sie sagen, mache ich alles selber, ich mache alle Grafiken selber, ich produziere alles selber, ich schreibe alles selber, ich bin der Indie-Gott so. Aber ich finde so, jeder hat so sein Steckenpferd, jeder kann irgendwas am besten gefühlt. Und bei mir ist es vor allen Dingen das Texte schreiben und das ist mir auch wichtig, dass mir da keiner reinfuscht. Aber wenn ich habe dann Produzenten und der sagt mir, ey, ich tune jetzt mal deine Stimme so, hör mir das mal. Und sage ich, das ist voll geil, habe ich noch nie gehört. Und habe da aber so seine Expertise drin. Und auch was Beats bauen angeht, ich habe da mal so eine Idee, wo ich hin will. Aber jemand, der halt auch die ganzen Hintergrundgeräusche kennt, die man vielleicht gar nicht wahrnimmt, wo er aber weiß, die gehören da rein, die macht er für mich halt fresh und dann habe ich halt mit vielen Leuten ein super Produkt auf die Beine gestellt.
Ja. Ich finde, du sprichst da auf jeden Fall einen sehr, sehr wahren und wichtigen Punkt an. Es ist halt das Problem, wenn man jetzt wirklich versucht, alles selber zu machen. Wie fängt man dann wirklich an? Ne? Oder kann man dann überhaupt richtig anfangen? Weil wenn ich jetzt ein Lied außerbringen will, ja okay, und dann muss ich jetzt einmal in Text schreiben, ich muss das Lied schreiben, ich muss das produzieren, ich muss die Grafiken, ich muss alles machen, bis ich dann einmal das Lied rausgebracht habe und mir das ganze Wissen angeeignet habe, da können Jahre vergehen. Ne? Und so kann man halt
Genau.
wirklich gleich was machen, wenn man es. Aber was natürlich bei vielen Leuten ein Faktor ist, ist das Finanzielle. Wie genau machst du das? Finanzierst du das alles selber oder hast du da ein Label hinter dir oder sind das praktisch so auf die Art Collaborations, dass du sagst, okay, dass der Produzent halt auch seine Credits hat oder wird an Streaming-Anteilen irgendwie?
Das ist ein sehr guter Punkt. Häufig der Genickbruch, glaube ich, von vielen Indie-Künstlern, gerade Bands. Kurz gesagt, ich mache das eigentlich alles selber. Ich finanziere das alles selber. Es ist sehr teuer, das stimmt. Man kann das schon zu sagen, danke Corona, ich konnte nichts machen. Ich bin nicht mehr rausgegangen. Geld bleibt einfach liegen. Das hat mir ein bisschen die Karten gespielt, viel coole Sachen zu machen. Wäre natürlich schöner gewesen, wenn es nicht so gekommen. Aber ich lege da schon Fokus drauf. Also ich bin ja zum Beispiel keiner, der groß in Urlaub fährt oder so. Ich investiere schon sehr viel da rein. Bin jetzt noch nicht auf dem Level, dass ich sage, ich habe jetzt einen Produzenten und du bist jetzt an meinen Streaming-Anteilen irgendwie beteiligt, weil dann kriegt er da irgendwie 60 Euro im Jahr. Aber eine Produktion kostet halt 300, 400 Euro. Und ich mag es auch nicht, irgendwelchen Leuten was aus der Tasche zu leiern. Und ja, man hat so dann Deals mit den Leuten, man versteht sich und sagt so, ey, mach mir doch 5 Songs und ich zahle dir das in Raten ab oder sowas. Oder ich habe zum Beispiel Kenntnisse da drinne, Promo-Sachen aufzusetzen, Marketing-Kenntnisse habe ich. Und dann sage ich, ey, produziere für du mich den Song und wenn du mal einen Song machst, so dann zeige ich dir mal, wie man eine Marketing-Kampagne aufsetzt und so. Und so hilft man sich gegenseitig und dann geht das ganz gut.
Das ist auf jeden Fall ein sehr guter Punkt, ja. Dass man so gegenseitig seine Skills ein bisschen austauscht und dann nicht
Ja,
unbedingt immer
genau.
das Geld
Genau.
hin und her schiebt. Also du sagst, du kommst sozusagen ein bisschen aus der Musikbranche und hast diese Marketingkenntnisse.
Ja.
Woher genau kommt das?
Also, ich habe mir schon früher gedacht, wenn ich jetzt mal in die berufliche Laufbahn einschlage, dann kann ich nicht in irgendeinem 0815-Job versauern. Ich habe es probiert und bin kläglich gescheitert. Ich lasse mich nach 2 Wochen krank schreiben und so. Und also habe ich mir überlegt, es ist, ich sag mal, sehr unrealistisch, wirklich diesen Punkt zu erreichen. Ich bin freischaffender Künstler, ich brauche nie wieder arbeiten. Also habe ich mir überlegt, ich will irgendwie trotzdem was mit Musik machen, aber muss einen sicheren Job. Also muss ich irgendwie in die Musikbranche reinkommen. Und dann bin ich nach meinem Studium, ich habe Medienmanagement studiert. Bin ich dann in so einem kleinen Indie-Label gelandet, habe Künstlerbetreuung gelernt und eben für Metalcore und bin da A&R gewesen. Bin dann eben ein bisschen umgesiedelt, eher in den E-Commerce, aber weiter in der Musikbranche. Das heißt, du kriegst viel mit, arbeitest mit Künstlern zusammen und das Wissen kann man so ein bisschen für sich selber nutzen.
Auf jeden Fall, das hört sich sehr gut an. Also das heißt, es fällt dir zum Beispiel überhaupt nicht schwer, irgendwie auf Social Media aktiv zu sein. Findest du mal da einen gewissen Druck, der auf einem lastet, dass man immer irgendwo überall was posten muss oder?
Also zu Punkt 1 fällt mir nicht schwer. Ich bin da sehr engagiert, sehr gerne. Aber der zweite Punkt stimmt schon. Ich kann auch nicht einfach einen Song machen und den raushauen und sagen, ihr Welt, hier habt ihr einen Song. Sondern da muss dann viel drumherum passieren. Muss Fotos machen, ich brauche ein Video. Es muss irgendwie gut aussehen. Die Banner müssen auf allen Socials gut sitzen. Und da hat man so ein bisschen, sag mal, das Laster der Ahnung. Aber es führt eben auch dazu, dass alles sehr gut aussieht. Genau.
Sehr cool. Ich habe mir also im Vorfeld deine ganzen Socials ein bisschen so durchgecheckt und da fällt natürlich auf, dass deine Musikvideos auf YouTube sehr, sehr professionell gemacht
Ja,
sind und auch relativ
danke.
viele Aufrufe haben. Also, was machst du da marketingtechnisch genau, dass die Musik da so eine Reichweite bekommt auf YouTube? Oder hast du da irgendeine spezielle Technik?
Das ist tatsächlich recht simpel. Ich schalte einfach Google Marketing. Und ich habe viel ausprobiert schon. Ich habe probiert, einfach durch sämtliche YouTube-Videos zu klicken von deutschen Artists, dann immer darunter zu kommentieren, check mein Video aus und so. Das empfand ich dann aber schnell als lästig, weil ich selber, wenn ich meine Kommentare nicht so gerne mag und auch wenn ich andere Videos angucke, die irgendwie blöd finde, habe da versucht, in YouTube-Playlisten reinzukommen. Du hast vielleicht gesehen, ich habe ein Lied Chicago, da habe ich 27.000 Aufrufe, aber die Kommentare und die Likes, die gehen so ein bisschen eher 50, 40, was aussieht, als hätte ich Likes gekauft. Aber es liegt tatsächlich daran, ich bin in eine Playlist gekommen und da skippen die Leute das einfach durch, wie bei Spotify. Also die hören es nur, sehen es nicht. Also viele Views. Das ist dann auch nicht der Zweck der Sache, wie. Also habe ich einfach Google Marketing geschaltet und eine Zielgruppe getargetet. Die Leute gehen dann darauf. Ich habe die Aufrufe, ich habe die Kommentare. Die Abonnentenzahl wächst eben dadurch organisch und das funktioniert ganz gut eigentlich.
Okay. Ja, das habe ich jetzt mit meinen letzten zwei Singles auch probiert, dass ich eben so eine YouTube-Werbung schalte, wo die Leute wirklich draufklicken müssen, also nicht irgendwie das gezwungen werden dazu, dass sie irgendwas schauen, also nicht solche skippable Ads, sondern eher diese
Genau, dass es so rechts im Feed angezeigt wird mit der
genau,
Werbung und dann klicken die
genau,
Leute auch aktiv drauf.
genau. Und mit irgendeinem Call to
Genau, so
Action
meinst
halt,
du.
mit irgendeinem, keine Ahnung. Also ist, glaube ich, nicht so schlecht, ne? Und da ist die Resonanz auch eigentlich gar nicht so mies, muss man sagen. Also da kommen auch
Genau, es sind
wirklich
halt.
Abonnenten mit dazu und man kommt teilweise auf irgendwelche Playlists oder so von den Leuten. Also das ist echt nicht. Ist
Das
wirklich
ist
eine coole
halt der
Sache.
Grund. Entschuldigung, wenn ich unterbreche. Das ist
Kein
halt der
Problem.
Grund, warum man dann tatsächlich wächst. Am Ende wächst, weil die Leute eben sich das angucken, die es auch angucken wollen. Und was halt auch immer wichtig ist, es ist ja schön, wenn man viele Aufrufe und so hat, aber man kriegt halt auch Connections. Also mich schreiben dadurch auch Leute an, die mir sagen so, ey, ich habe Bock, dich zu supporten, ich bin Produzent, ich habe einen Blog, ich mache dies, ich mache das. Und dadurch, oder Künstler, die das dadurch sehen, sagen, ey, ich habe es gesehen, hast du vielleicht Bock, mit mir einen Song zu machen? Und das ist halt auch wichtig, einfach dadurch, dass organisch reift.
Ich glaube, dass gerade dieser Networking-Aspekt ein sehr großer Faktor ist, den du angesprochen hast. Du kommst ja aus Hamburg. Was ich so gehört habe, ist Hamburg ja grundsätzlich als Stadt für Musiker durchaus eine gute Adresse. Also das habe zumindest ich halt immer so gehört mit vielen Auftrittsmöglichkeiten und generell einer Gesellschaft, die nur eher kulturbewusst ist und sich vielleicht mehr mit Musik und gerade Live-Musik auseinandersetzt. Würdest du da zustimmen oder ist das mittlerweile auch schon nicht mehr so?
Also mittlerweile ja nicht. Aber ich sag mal, im Normalen war das schon so. Das Hamburg hat so eine gute Größe zwischen Kleinstadt und Riesenmetropole. Das hört man ja auch gerne aus Berlin, dass das da man einfach überdrüssig ist an Konzerten. Und in Hamburg geht das ganz gut. Da gibt es auch viele Open Mic Sessions oder eben kleine Artists, die sich formieren und so eine Art Eintagesfestivals machen oder fünf Hip-Hopper, Rapper, Sänger dann mal ein Konzert machen für 15 Euro. Jeder bringt seine Leute mit. Deswegen ist es ausverkauft. Deswegen wird man auch wieder zu den nächsten Sachen eingeladen. Und das funktioniert schon ganz gut. Und die sind sehr supportive hier in Hamburg. Also wenn man Leute irgendwie nach Hilfen fragt, es gibt Initiativen, man kommt irgendwie überall unter. Wir haben kleine Studios, da kannst du dich für 7 € pro Stunde einmieten und dann eben proben oder auch aufnehmen. Beispiel Pirates oder sowas, Werbung, darf man, weiß nicht. Da gibt es schon einige Möglichkeiten, das ist ganz cool, ja.
Okay. Ja, das hört sich auf jeden Fall schon um einiges besser an wie bei uns in Österreich. Also, wenn man da den Vergleich zieht, es ist schon teilweise sehr, sehr zappendüster bei uns, was diese Möglichkeiten angeht. Und gerade auch Räumlichkeiten sind sehr schwer zu finden bei uns. Meistens muss man sie, also das habe ich jetzt auch mit ein paar Freunden von mir gemacht, dass man sie praktisch halt eingemietet haben bei einem Bauern sozusagen einfach und ja, wo man halt wenigstens laut sein kann und wenigstens nicht irgendwie
Ja.
Angst hat, dass man Nachbarn stört, weil man jetzt irgendwas aufnimmt oder so. Das ist schon
Das ist
mal
schon ein großes Problem.
ja, auf jeden.
Hast du hier in der Stadt auch tatsächlich? Also, wenn du so einfach einen Proberaum mieten willst, der auch, ich sag mal, den du dir die gehört, den du mietest, dann bist du auch das bei Hunderten von Euros kannst du nicht bezahlen.
Ja.
Und deswegen springen gerade überall diese Studios, diese fertigen Studios raus, wo du dich einmietest kannst. Da ist Gear drinne. Und du hast halt keine Verantwortung, außer dass du nichts kaputt machst. Ich habe jetzt tatsächlich persönlich Glück, dass meine Nachbarn selber Musik machen. Das heißt, ich kann hier in Ruhe aufnehmen. Ich nehme auch meine Songs alle zu Hause auf und habe da irgendwie keine Angst, dass irgendwie irgendjemand sich gestört fühlt. Weil ich singe hier laut, da unter mir spielt halt Gitarre. Alle
Super.
mögen sich. Ja.
Perfekt. Trittst du selber auch live auf?
Noch nicht. Ich hatte einen Auftritt vor Corona, der wurde dann allerdings abgesagt. Und seitdem ist es ein bisschen eingeschlafen. Ich habe das dann aber auch nicht mehr richtig verfolgt, weil ich ein bisschen Fokus darauf gelegt habe, meine Musik abzugraden, da besser zu werden und wollte dann nicht mit vier Songs, die alle unterschiedlich nicht sein könnten, auftreten, sondern wollte dann wirklich mit einem Konzept auftreten, mit den neuen Sachen. Das heißt, es wäre jetzt soweit, jetzt könnte ich das, aber jetzt dauert das erstmal wieder, bis ja alles anläuft. Und viele Leute trauen sich noch nicht, weil man könnte Tickets verkaufen, aber dann wird das verschoben. So als Indie Artist natürlich schwer. Und es wird dann wahrscheinlich Richtung Sommer, Herbst wieder was.
Und wie würde das mit deiner Musik funktionieren? Also ist das ist ja dann wahrscheinlich nicht mit einer Band oder also eher mit Playback oder so DJ-mäßig oder wie das
Da bin ich recht amerikanisch.
ja.
Ich habe tatsächlich dann einen Beat, den lasse ich mir entsprechend produzieren. Also wenn ich jetzt mit einem Produzent spreche, sage ich, ich brauche einmal die Version für Spotify, Apple und so und einmal eine Live-Version. Und da lasse ich bestimmte Back-Vocals drinne und lasse vielleicht auch mal ein Keyboard ein bisschen lauter. Und das lasse ich dann abspielen durch einen DJ. Hat immer so den Fadenbeigeschmack. Du musst komplett auf Takt sein. Ich kann recht wenig freestylen. Bin aber sowieso nicht so der Freestyle-Gott. Und es ist aber schon der Plan, irgendwann mal eher mit Band vielleicht aufzutreten. Aber bis dato ist man dadurch auch recht frei, wenn man das einfach abspielen lässt.
Auf jeden Fall. Der HSV ist ja auch bei dir in der Stadt. Ein wenig den Glanz vergangener Tage hat er wahrscheinlich zwar verloren, aber bist du Fußballfan?
Riesen HSV-Fan.
Ja.
Ich bin, ja, ich bin ein Ultra, der aber nicht den Ultras angehört. Aber wenn die spielen, die 1,5 Stunden braucht mich keiner ansprechen, sitze hier zu Hause in meinem Trikot und dann wird gezittert.
Sehr cool, sehr cool.
Ja.
Ja, hoffentlich reicht es bald wieder für die Bundesliga, ne?
Ja, und für den DFB-Pokal.
Ja, ist auf jeden Fall auch. Um wieder zur Musik zurückzukehren, was könnte man deiner Meinung nach tun, um den Stellenwert der Musik in der Gesellschaft wieder zu erhöhen? Das Interesse dafür zu wecken, dass Leute auf Konzerte gehen und sich auf Musik gehen lassen, die vielleicht nicht so bekannt ist, aber einfach um der Erfahrung wegen und der Kultur wegen und des Sozialen wegen.
Also, oh, schwer zu sagen, weil
Oder siehst du das
Hamburg ist
überhaupt
eins.
so? Vielleicht würdest du sagen,
Ja.
der Stellenwert der Musik ist.
Nee, ich sehe das schon so, dass die Kulturbranche geht so ein bisschen runter. Man sieht es ja auch an den Ticketpreisen, irgendwie ein Casper, der eine Sporthallentour macht, die ist normalerweise in einem Monat ausverkauft und der krebst da irgendwie gerade rum, obwohl das Album ist super stark, ist gerade rausgekommen. Ich glaube, man muss versuchen, den Leuten so ein bisschen die Angst zu nehmen und denen zu zeigen, dass es auch wieder geht. Und die Preise sind halt echt horrend. Also, das ist halt schwierig, weil die Veranstalter müssen irgendwie wieder Geld kriegen, aber die Leute müssen halt das auch irgendwie bezahlen können. Und ich glaube, der Weg ist, wenn sich so ein paar Leute mal zusammentun Das gibt es auch in der Metal-Szene oder Metalcore-Szene, dass dann einfach drei Bands zusammen auftreten. Nimm 25 Euro, 30 Euro oder so. Aber dann hast du auch was von dem Abend. Zahlst auch gerne Geld dafür. Und dass man vielleicht auch versucht, wieder diese mittelgroßen Clubs offen zu machen. Du hast mir jetzt in Hamburg, wenn ich von Hamburg spreche, beispielsweise die große Freiheit, da passen 2000 Leute rein. Und wenn du größer sein willst, musst du direkt in die Sporthalle gehen. Und
Okay.
da sind dann 5000 Leute. Aber so dazwischen gibt es nichts. Und das ist so ein bisschen schwierig, weil viele trauen sich dann nicht groß zu werden und dann können sie aber auch nicht wachsen. Und diese mittelgroßen, die Clubs muss man irgendwie mal wieder aufmachen oder dafür einen Weg finden.
Okay. Ich glaube persönlich, dass das Bildungssystem grundsätzlich auch irgendwie ein Punkt ist, ne? Also, dass man da schon früh anfängt, einfach das Bewusstsein zu schaffen für Musik. Ich meine, wenn man jetzt so schaut, was unsere Kinder heutzutage so machen, ja, wahrscheinlich spielt sie da mehr in die Videospiele ab und in der virtuellen Welt und am iPad und im iPhone und keine Ahnung, was wie das man jetzt sagt, man setzt sie jetzt wahrscheinlich mit Musik auseinander.
Bisschen mehr den Zugang schafft, ne?
Auf
Finde
jeden
ich auch.
Fall.
Also ich finde, die größte Hürde ist eigentlich, um selber Künstler zu werden, einfach, dass es horrend teuer ist. Also ob es jetzt, dass du es irgendwie platzieren willst, es fängt schon mit dem Gear an. Also es gibt ja immer irgendeinen Flair, der sagt, ich habe meine ersten Songs auch mit Kopfhörern geschrieben oder so. Aber wenn du nachher eine gute Produktion haben willst, dann brauchst du halt das Shure SM7B. Oder brauchst du eine vernünftige Gitarre für 600 Euro oder Logic, eine DAW kostet 200 Euro. Also, dass man irgendwie guckt, dass man das zugänglicher macht, vielleicht durch Hochschulen oder an den Schulen einfach die Möglichkeit schafft, dass die Leute da nach der Schule die Musik machen können. Zum Beispiel gab es bei uns an der Uni keine Band oder so, also so eine Universitätsmusikgruppe. Sowas kann man machen, oder eine Schulgruppe, das gab es bei uns auch nicht. Viel mehr Musikunterricht. Das denke ich auch, dass das auf jeden Fall ein Weg sein kann.
Ja, ist auf jeden Fall. Also man denkt irgendwie, also die erste Stunde, die gestrichen wird, ist meistens die Musikstunde leider
Ja,
unser
voll.
Bildungssystem und was echt schade ist, weil es ja eigentlich erwiesenermaßen einen super Einfluss eigentlich hat aufs Gehirn und
Ich finde auch, man kann damit viele Dinge verarbeiten. Also wenn es einem nicht gut geht oder wenn es einem gut geht, oder man einfach Gedanken hat, die man nicht ausdrücken kann, dann ist es was, das kann man vielleicht in Musik packen. Und da schafft man vielleicht auch viele Leute mit einem Ventil. Also ob es vielleicht in Depression, Aggression oder auch Freude ist, dass sie es irgendwie rauslassen können. Das finde ich eigentlich ganz wichtig.
glaubst du, dass es vielleicht da irgendwie damit zu tun hat, dass generell die Unterhaltung immer kurzweiliger wird? Natürlich jetzt mit Plattformen wie TikTok oder Instagram Reels, YouTube Shorts und so weiter. Es geht eigentlich alles in diese Richtung, dass man eigentlich schon fast auch als Musiker seine Songs ein bisschen in diese Richtung hin produzieren muss, dass man dann einen Part hat, der super passen würde für TikTok, um da vielleicht viral zu gehen. Und also habe mir auch schon gehört, ich glaube, Drake hat sogar mal so einen Song gemacht, der
Ja.
nur für diese Richtung bestimmt ist und
Ich finde, es hat so zwei Punkte. Der erste Punkt ist, dass viele denken, wenn sie Musik machen, dann machen sie es nur, um erfolgreich zu werden. Also ich will halt Musiker werden, ich will Drake sein oder Ed Osaya oder Crow und ich will damit Geld verdienen, ich will damit präsenten. Aber die machen es nicht, weil sie sagen, macht es Spaß. Irgendwie, ich lerne jetzt ein Instrument, weil mir macht es einfach Spaß. Und der zweite Punkt ist auch so ein bisschen gesellschaftlich. Wenn du Musik machst, aber du bist halt nicht erfolgreich, weil du hast damit angefangen gerade, oder du willst es hochladen, dann wirst du oft belächelt. So. Sagen sie, oh, du bist Musiker, das klingt scheiße, wie ist das denn produziert? Du kannst nicht singen, du kannst nicht Gitarre spielen. Und dann bist du da total serious in deinem Instagram-Game oder TikTok-Game, hast aber noch keine Follower. Und dann sagen die Leute, ja, für wen machst du das? So, gucken dir deine Leute zu und so. Also, du schaffst es nicht, deine Ernsthaftigkeit reinzubringen. Ich glaube, da brechen viele ab, weil sie Angst haben, dass sie sich lustig machen.
ja, auf jeden Fall. Ich glaube, man braucht schon so ein bisschen eine Mentalität, dass einem das egal ist, was die anderen Leute denken. damit man wirklich weiterkommt. Und gerade am Anfang, weil man vielleicht noch nicht so gut ist, obwohl das sowieso subjektiv ist, ne? Was ist wirklich gut, was ist wirklich schlecht und oder ab,
Man steigert
wo,
sich auch, ne?
auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich habe auf deiner Website gelesen, du arbeitest in einem Musikladen. Ist das nur aktuell? Also so auf der Art, also
Ja, also ich arbeite für ein Musiklabel in Hamburg, ein großes. Und ja, das ist halt mein Job. Ich rede da eigentlich nicht so gerne drüber, weil ich das nicht so als Fokus nutzen will. Für mich als Musiker, das trenne ich ganz gerne.
okay, Label,
Weil
weil ihr habt gelesen, Laden, also so eine Art, also
so.
irgendwie Soundcheck.
Ach so. Ah, ich verstehe.
Oder war das nur zum Zweck
Nein.
dieser Geschichte so auf die Art?
Genau, jetzt weiß ich, was du meinst. Und zwar, ich habe insgesamt 5 Tracks geschrieben. Die Schöne und der Dieb ist jetzt der zweite. Das ist eben diese Reihe, diese Geschichte des Paares. Und ich hatte mir das so im Kopf. Jetzt haben wir einen kleinen Full Circle, weil du vorhin meintest, irgendwie, wie ich mich habe inspirieren lassen. Es ist so ein bisschen von mir aus dem Leben gegriffen. Und aber auch so eine ganz normale Geschichte zwischen einem Paar. Man hat ja so Stufen, man lernt sich kennt, alles ist toll. Dann kommt man so ein bisschen in den Hype-Train rein, alles ist super, irgendwie niemand kann einen stoppen. Dann kommt die erste Lethargie, dann läuft man aneinander vorbei und später guckt man dann, dass man wieder zueinander findet oder halt einen guten Ausweg findet oder so. Und das sind so 5 Schritte, die habe ich in 5 Songs gepackt. Und da habe ich so viel im Kopf gehabt, irgendwie eine ganze Geschichte, das habe ich halt aufgeschrieben als Buch. Das soll auch, kleiner Teaser, noch rauskommen irgendwie. Und was du auf der Website gefunden hast, das ist die erste Seite davon. Das ist quasi die Geschichte
Ah,
zwischen
okay.
Baby.
Ich verstehe. Das ist so eher fiktiv sozusagen.
Ja.
Okay, cool. Also würdest du sagen, du machst Musik eher als Hobby jetzt oder hast du schon irgendwie Ziele? Und wenn es Ziele sind, welche sind es dann konkret?
Ich mache es vorrangig als Hobby, weil es mir sehr viel gibt. Ich kann damit sehr viel verarbeiten und irgendwie auch rausgeben. Also ich mag es auch gerne, irgendwie anderen Leuten die Möglichkeit zu geben, das damit irgendwas zu verbinden, weil ich es auch kenne, wenn ich Songs höre. Manchmal ist es einfach nur die Melodie, die hilft mir dann durch schwere Zeiten oder auch gute Zeiten und die gibt mir Motivation. Und ich hoffe immer ein bisschen, dass eben da draußen Leute sind, die das eben auch spüren bei meiner Musik irgendwie. Deswegen mag ich es auch ganz gerne bei YouTube, diese Kommentare mal durchzulesen. Da gibt es auch schon ein paar Leute, die geschrieben haben, ich habe den Track schon 100 Mal gehört oder so. Und das gibt mir sehr viel. Andererseits will ich natürlich auch daraus irgendwie ein Hobby machen, was mich jetzt nicht zu arg finanziell belastet oder so. Das belastet, sodass ich da plus minus null rauskomme. Das ist eigentlich so mein Ziel. Wenn da nachher irgendwie mehr bei rumkommt, das ist toll. Je mehr Reichweite ich habe, ist super. Ich freue mich natürlich, wenn das alles groß wird. Aber vorzugsweise würde ich einfach dieses Hobby für immer durchführen. Und dazu ist eben das Ziel, dass ich da keine zu großen Kosten habe. Ja.
Verstehe, verstehe. Du bist 29, ist das richtig? Oder, okay, ich werde heuer auch 29.
Ach.
Damit gehören wir in Zeiten, wo 19-Jährige mehrfache Grammy-Gewinner sind, doch
Zu den
eher
alten Hasen.
zum sozusagen älteren Semester, genau.
Ja.
Auch wenn sie das ziemlich schlimm anhört. Aber ja, machst du dir über sowas Gedanken? Denkst du, dass irgendwann zu spät ist, in Anführungsstrichen durchzustarten oder lässt dir das vollkommen kalt?
Mal so, ehrlich gesagt. Also ich merke schon, dass ich sag mal, das muss so langsam fruchten gefühlt, damit man irgendwie noch cool und hip bleibt. Hab da jetzt aber nicht so die Angst, dass ich sage, so, ey, wenn das in 2 Jahren nicht funktioniert hat, dann muss ich halt aufhören mit Musik oder dann wird das nichts mehr. Und man kann es ja auch so sehen, dass man sagt, ey, ich bin der Erste, der es richtig schafft, erst mit 30. Und viele Künstler, so Materia, Casper, die hatten auch in dem Dreh so seinen Durchbruch, ihren Durchbruch. Die hatten natürlich viel länger vorher schon irgendwie eine Base aufgebaut. Aber dadurch, dass es nicht mein großes Ziel ist, dass ich der größte Künstler Deutschlands werde, sondern dass ich einfach mein Hobby durchziehen kann, habe ich da jetzt nicht so den Druck. Und ich habe auch schon lange Musik gemacht. Ich habe halt die Jahre einfach gebraucht, mir alles selber aufzubauen, da reinzukommen, viel zu lernen. Und ja, deswegen ist es eigentlich für mich in Ordnung.
Okay, verstehe. Ja, also ich sehe das auch genauso. Ich denke mal, es ist nie zu spät und es kommt immer darauf an, was man selber will. Ne?
Ja, genau.
Also du hast Gitarre gelernt. Wie lange spielst du jetzt schon Gitarre oder?
Seit ich 15 bin, da habe ich früher Gitarrenunterricht genommen und habe vor allen Dingen so Noten lesen gelernt, wie hängen Akkorde zusammen, also ein bisschen auch Musiktheorie, dass ich ein bisschen verstehe, wo das Ganze herkommt. Und auch kombinieren kann und auch eigene Musik schreiben kann, so ein bisschen und lesen kann. Aber natürlich auch irgendwie das Instrument selber, dass ich verstehe, wie man das spielt irgendwie. Und habe jetzt nie so gelernt, die größten Solos zu spielen. Aber weiß dafür, wenn ich ein C oder ein D-Akkord spiele, wie kann ich das kombinieren? Oder wenn ich jetzt irgendwie irgendwo auf dem Bund versuche, eine Seite mit einer anderen Seite zu kombinieren, dann weiß ich ungefähr, wo ich hin muss. Probiere nicht einfach nur blind aus. Und bei Keyboard jetzt, da probiere ich einfach nur aus, tatsächlich. Da bin ich noch nicht so drin, aber so
Sind wir schon zwei?
Seiteninstrumente. Ja, genau. Aber so habe ich dann Gitarre für mich beigebracht. Und wer Gitarre spielen kann, kann auch Bass spielen.
Auf jeden Fall, das ist schon gut. Ein bisschen so ähnlich wie Leute, die Akkordeon spielen können, können meistens dann auch schon ein bisschen Klavier spielen. Was ich mal so
Ja,
gehört habe, weil
genau.
es im Endeffekt ja auch dieselben Tastenabstände sind.
Ja, das Schwierige ist eigentlich immer nur, diese zwei Hände so unterschiedlich zu koordinieren.
Ja,
Das ist bei Saiteninstrumenten komplett anders als bei Tasteninstrumenten.
auf jeden
Das ist wie neu
Fall.
lernen.
Ja, das flasht mir auch ein bisschen und leider habe ich das nicht in jungen Jahren gelernt. Also ich bin nur gleich mit 5 Jahren hat mich meine Mama schon in den Musikunterricht gesteckt und der
Nice.
Blockflöte und Gitarre gelernt.
Das ist richtig cool.
Von dem her spiele ich echt schon ewig lange. Aber ähnlich wie du, ich bin absolut kein Solo-Meister, jetzt irgendwie kein Slash oder sonst irgendwas. Absolut nicht.
Bist du denn mehr auf Akustikgitarre oder E-Gitarre?
Ja, also eigentlich rein Akustikgitarre.
Ja, okay.
Ich überlege jetzt schon länger, dass ich mal E-Gitarre kaufe, einfach weil ich also grundsätzlich in meiner Popmusik sozusagen
Ja.
experimentiere sehr viel damit. Ich meine, ich kann mal von meinen Freunden, mit denen ich eben diesen Raum angemietet habe, also die haben dort einen Bandproberaum, die machen Punkrock.
Nice.
Und von dem her, ja, greife ich da halt dann oft auch zur E-Gitarre und spiele dann schnell irgendeinen Part ein oder so.
Ja.
Ja, genau. Also ich mag ja grundsätzlich diesen Unterschied oder Kontrast sehr gern, wenn ich jetzt in einer Popnummer zum Beispiel dann ein Bridge einbaue, wo dann trotzdem stark verzerrte E-Gitarren das
Ja.
Hauptelement sind zum Beispiel, das finde ich recht cool. Also ich versuche da immer ein bisschen so diese ja, Rock- und Pop-Schiene so ein bisschen zu verbinden, einfach weil ich grundsätzlich auch eigentlich eher aus diesem rockigen Genre komme, also ja, eh
Finde ich auch richtig
Punkrock
cool.
und
Es
so.
wird ja auch immer mehr. Also ich weiß nicht, ob dir zufällig der Artist Charakter was sagt. Das ist
Na?
so ein junger Typ, auch aus Hamburg. Und der hat so im letzten Jahr mit seiner EP so ein bisschen durchgestartet. Und der macht es auch. Also der ist eigentlich Popper. Aber der hat halt seine E-Gitarre immer um und der hat dann irgendwann angefangen, einfach Riffs reinzuhauen. Das ist echt nice und der ist damit echt durchgestartet. Und das hat mich auch so ein bisschen inspiriert. Auch Edo Saya, das ist ja so ein bisschen nach Crow. Ist ja auch in diese Richtung mehr gegangen. Und das finde ich schon cool, dass es so ein bisschen wiederkommt. Auch Casper, das ist ja ein Album drin. Und ja, ich habe auch zum Beispiel den Artist John Mayer letztes Jahr für mich entdeckt und habe da dann auch angefangen, mich viel mehr wieder mit E-Gitarre zu beschäftigen und das in meine Songs einzubauen. Und
Schön.
so hoffe ich ein bisschen, dass alles wieder instrumentaler wird.
Auf jeden Fall. Na, also man merkt extrem, dass diese Indie-Pop-Schiene, gerade auch mit den englischen Künstlern, ja wie ja, wen gibt's da? Chelsea Cutler, Jeremy Zucker, solche Leute. Ja, die da eigentlich recht viel machen, mit organischen Instrumenten, mit echten Drums, mit echten Klavier, mit E-Gitarre und so weiter.
Ja, das holt einen so am Ende ein bisschen mehr, finde ich, ja.
Ja, und das ist eigentlich sehr schön, muss ich sagen. Gibt dem Ganzen, also gerade wenn man das mischt, gibt es, finde ich, eine ganz schöne Textur, die dann rauskommt. Ja, da wir mittlerweile festgestellt haben, dass wir alte Haudegen sind, sozusagen, welchen Rat würdest du jungen Musikern geben oder vielleicht auch generell jungen Menschen für die Musik oder fürs Leben?
Das ist tatsächlich auch recht simpel. Ich einfach sagen, zieh so dein Ding durch. Also man trifft häufig auf Hürden, ob es Freunde oder Familie sind, die sagen, total teuer, mach das nicht, mach lieber was Richtiges oder ja, und das, was du machst, ist schlecht oder so. Willst du das wirklich tun? Willst du das wirklich rausbringen? So, ja, du mach es einfach. Auch die ersten Tracks, die ich rausgebracht habe, wenn ich mir die jetzt anhöre, dann würde ich am liebsten eine Rolle rückwärts machen. Aber man startet halt irgendwie so einfach durchziehen, einfach ausprobieren, nicht die Zeit nehmen. Und wenn andere Leute da halt keinen Bock drauf haben, dann lass sie links liegen. Also das ist so, hätte mir geholfen, wenn mir früher jemand da mehr unterstützt hätte. Ich sag so, hier komm, mach. Und wichtig ist auch, sich einfach mal da was zu gönnen. Also wenn du sagst, ich will eine Gitarre haben, hol dir eine Gitarre. Irgendwie kommt man da schon ran.
Sehr guter Rat, auf jeden Fall. Wo würdest du die Leute am besten hinverweisen, wenn man jetzt sagt, sie sollen sich deine Musik auschecken, sie sollen sich das, also sie sollen das finden, was du so machst?
Also am liebsten habe ich die Leute tatsächlich bei YouTube, weil ich bin ein Riesenfreund von Konzepten und ich mag meine Videos und da können sie die Tracks auch hören. Natürlich auch immer auf Spotify, Apple, Amazon, wo auch immer man gerade sein Abo hat. Das können sie überall hören. Und am aktivsten bin ich gerade so bei Instagram, wenn man mich verfolgen will. Ja, Facebook nutze ich eigentlich gar nicht mehr. Und TikTok versuche ich so gerade ein bisschen reinzukommen. Aber
Habe ich
es
auch
ist ja
gesehen,
für
ja.
Hauding für uns.
Ja.
Es ist eine sehr junge Plattform. Immer ein
Ja.
bisschen reinkommen in das Game. Und also so Instagram, YouTube und Spotify, oder beziehungsweise Streaming, wo man will, da findet man mich. Genau.
Super.
Und immer
Alles.
gut kommentieren. Und auch negativ. Wenn man es scheiße findet, auch gerne drunter schreiben, wenn es gut begründet ist.
Auf jeden Fall. Super. Möchtest du nur irgendwas loswerden? Möchtest du irgendwas sagen? Habe ich irgendwas vergessen, was ich dir hätte fragen sollen oder was du gern oder über irgendwas, was du gerne reden möchtest mit einem anderen Musiker?
Also grundsätzlich finde ich es immer cool, wenn man den Leuten nochmal mitgibt, dass sie sich einfach die Zeit nehmen sollen, Musik zu hören. Weil so viele Musiker, die nehmen sich echt Zeit dafür, ihre Texte zu schreiben. Und dieses nach 30 Sekunden abbrechen, finde ich immer so ein bisschen uncool. Und jede Musik hat irgendwas. Und häufig lese ich auch so Sachen, finde ich scheiße. So, ja, dann hörst du sie halt nicht an. Also bester Typ war letztens einer, der bei mir YouTube kommentiert hat, gesagt hat, ey, ich stimme für ihn nicht so gut, aber der Text so und dann Herzsmiley, wo ich denke so, ey, das ist cool. So, das finde ich ist ein guter Kommentar, das ist ehrlich, aber du hast dir das angehört und du findest da irgendwas Gutes drinne und die Leute sollen sich mal ein bisschen Zeit nehmen, Musik ein bisschen mehr wertzuschätzen.
Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist ein ganz ein guter Punkt, um dieser kurzweiligen Unterhaltung ein bisschen entgegenzuwirken. Man kann sich durchaus auch mal ein Lied voll und ganz anhören. Es ist natürlich irgendwo ein Wettbewerb zwischen neuen Musikern und so weiter und so fort. Das ist dann mittlerweile schon, nehmen wir nur 40.000 Lieder, die jeden Tag auf Spotify hochgeladen werden, sondern mittlerweile schon über 60.000 anscheinend, was ich letztens wieder gehört habe. Vor dem her ist es natürlich klar, der Wettbewerb ist groß und man hat natürlich diesen Wettbewerb nicht nur mit anderen Musikern, sondern mit der ganzen anderen Unterhaltungsbranche. Na, ist ja klar, wenn du jetzt ein Lied hören sollst mit 3 Minuten, könntest du in der Zwischenzeit schon, ja, viele
2,15
TikToks,
hören.
ja genau, ja, oder viele
Ja,
TikToks mit 15 Sekunden
ich hoffe,
anschauen.
dass wir ein bisschen von wegkommen.
Ja.
Also ich mag es ganz gerne, wenn man ein ganzes Stück hat. Deswegen bin ich auch ein Riesenfan von Casper. Deine Tracks sind teilweise 4 Minuten lang. Und diese echt 2 Minuten 30, kurz, irgendwie Verse, Bridge, Hook, fertig. Ist auch so gut für Streaming. Das ist teilweise, höre ich Songs und denke, ja, schon vorbei.
Ja.
Und dann finde ich, verbindet man nicht so richtig viel damit. Man kann sich da nicht so reinleben. Und deswegen hoffe ich, oder ab ein paar Appell an die Musikbranche, schreibt wieder richtige, komponiert wieder richtige Lieder. Richtig viel
Wobei
Input.
ich sagen muss, ich versuche jetzt gerade aktuell ein bisschen, dass ich meine kleine Tochter, die ist jetzt ein bisschen über ein Jahr, da versuche ich immer praktisch im Hintergrund Musik abzuspielen und unter anderem eben die Beatles.
Ja.
Weiß natürlich, na, das war natürlich ein super Einfluss, die Beatles mit ihren schönen Melodien und so weiter und so fort. Aber die Lieder waren eigentlich auch relativ kurz und teilweise auch sehr lustig strukturiert. Also die waren ein bisschen einer Zeit voraus, glaube ich. Da,
Deswegen waren sie wohl so erfolgreich, ne?
ja,
Jetzt ziehst du
höchstwahrscheinlich
aber hier mein
da.
Argument in den Stecker.
Ja. Na, absolut nicht, aber das ist was, was ich mir eigentlich, also das habe ich sehr interessant gefunden, wo ich mir dachte, okay, die Beatles, wahrscheinlich mit der heutigen Aufnahmequalität, sie wären wahrscheinlich wieder sehr erfolgreich.
Gibt es auch einen sehr, sehr
Aber.
guten Film. Ich glaube, der heißt einfach Yellow. Und da geht darum, dass so ein Typ irgendwie vom Bus angefahren wird. Und dann erinnert sich auf keiner mehr, ja, keiner erinnert sich mehr daran, dass es die Beatles gab. Außer er. Ist ein bisschen komisch gemacht, der Film. Aber er fängt dann einfach an, er ist so Singer-Songwriter, sehr unerfolgreich, die Beatles-Songs zu spielen. Die gibt es ja ergo gar nicht mehr. Außer er weiß sie. Und er wird damit erfolgreich. Und das spielt in der heutigen Zeit. Er wird so richtig berühmt. Und es gibt nur so 2, 3 Leute, die sich daran erinnern. Und irgendwann lüftet er halt das Geheimnis. Und das ist ein super geiler Film. Also kann ich sehr empfehlen.
Echt cool. Ja, super. Dann haben wir die Empfehlung des Tages heute auch schon rausgegeben. Schaut euch den Film an. Ja, und ansonsten auf jeden Fall, David, deine Musik sollen sie die Leute auschecken. Der Instagram-Handle ist instagram.com/.
Hi, it's DVKS.
Alles
Ein Wort.
klar, alles klar, alles klar. Und auf YouTube auch dasselbe wahrscheinlich.
Das ist Who is DVK.
Okay.
Aber DVKS einfach eingeben,
Dann kommen
da
wir
habe ich
drauf.
tatsächlich damals gewählt, das gibt es sehr wenig, man findet mich sehr gut.
Super, perfekt. Da schlagen Sie die Marketingkenntnisse wieder raus, dass man das perfekt findet.
Ja,
Optimal. Na, super, David. Danke für die Zeit.
ja,
War
vielen
ein
Dank für die
echt cooles
Einladung und die
Interview.
Fragen. Sehr gefreut.
Super. Dann danke fürs Zuhören, alle zusammen, die das gehört haben. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Vielen Dank. Bis dann. Ciao.